Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Es gibt Momente im Leben, da ist einem völlig klar, wie es weitergeht. Richard Rogler hat als Kind einen solchen Moment erlebt.
Wir haben da 5 Monate Winter gehabt, als ich ein kleiner Junge war. Da lag ich früh im Finstern im Bett, im großen Federbett. Ja, auf dem Federbett war eine kleine Eisschicht durch den Atem. Und da habe ich gesagt, Richard, das kann so nicht weitergehen. Ja, und da ich für einen Beruf mit Vorgesetzten nicht in Frage kam, blieb ja praktisch nur das Kabarett.
Und so wurde er Kabarettist, einer der Besten, für viele ein Vorbild. Jetzt ist Richard Rogler im Alter von 74 Jahren gestorben. Gleich werden wir an ihn erinnern im Gespräch mit seinem Kabarettkollegen Wilfried Schmickler. Dann schauen wir zu den Salzburger Festspielen. Dort hatte am Abend Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen Premiere. Und ich spreche mit Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, über die Schmuckstücke, die nach dem aufsehenerregenden Kunstraub 2019 jetzt wieder im grünen Gewölbe zu sehen sind. Richard Rogler, er hatte Energie und Wortwitz, er wirkte schnottrig und unwirsch und immer ein bisschen empört, das war seine Rolle. Pointensicher hat er sein Publikum zum Lachen gebracht, auf der Bühne, im Fernsehen, im Scheibenwischer zum Beispiel oder auch in den WDR-Mitternachtsspitzen. Jetzt ist Richard Rogler im Alter von 74 Jahren gestorben. Gleich werde ich mit seinem Kollegen Wilfried Schmickler an ihn erinnern, doch zuvor lässt Axel Naumer das bewegte Leben des Kabarettisten Revue passieren.
Wenn er sich auf der Bühne aufregte, und das kam regelmäßig vor, dann stieg Richard Rogler über Stühle und Tische, erklomm ein Rednerpult oder kletterte auch schon mal durchs Publikum. Als erster Gastgeber des legendären WDR-Fernsehkabaretts Mitternachtsspitzen kultivierte er diese Aufregung, indem er gegen Ende des Programms mit einem imaginären Herrn Rundfunkrat regelmäßig in Streit geriet.
Herr Rundfunkrat, jetzt passen Sie mal gut auf. Was? Ihnen geht schlecht. Die Sitzungsgelder für die Rundfunkratssitzungen sollen eingefroren werden. Nullrunde. Herr Rundfunkrat, passen Sie mal auf, wenn das Wort Nullrunde jemals richtig war, dann für die Sitzungen vom Rundfunkrat, das machen Sie mal Punkt.
Sein vielfach preisgekröntes erstes Soloprogramm Freiheit aushalten von 1986 gilt als stilbildend. Wohl, weil es das erste Kabarett war wie ein in sich geschlossenes Theaterstück. In dem machte uns Rogler mit allen Freunden aus seinem Viertel bekannt. Nur in den imaginären Dialogen eines unendlichen Selbstgesprächs.
Sonja, ich habe grundsätzlich, hör mal zu, nein, das stimmt nicht. Sonja, ich habe grundsätzlich, habe ich nichts gegen Doppelnamen. Das musst du mir wirklich einmal glauben. Sonja, du kannst dich nennen, wie du willst, und mir das 3-4-fach. Nein, mein Problem, Sonja, ist nur, wenn du 2 Bio-Kernbrötchen bestellt hast, auf den Namen Sönkenrad Kamphausen. Sonja! Die Brötchenüte ist genau so breit. Das ist doch Wahnsinn.
Dabei wurde Richard Rogler 1949 im eher beschaulich hochfränkischen Selb geboren. Damals sogenanntes Zonenrandgebiet zur DDR. Würzburg, die Lehramtsstudienstadt, galt da schon als Metropole. Und das Haus, in dem er dort wohnte, wurde unbürgerlicher politischer Erweckungsort.
Ja, da habe ich Glück gehabt. Ich habe in einem Haus gewohnt, das gehörte einer Puffmutter. Da hatte man totale Freiheit, das gibt's heute gar nicht mehr. Wir hatten da sturmfreie Bude und nebendran wohnten GIs. Und da wurde auch ab und zu mal ein bisschen geschossen oder so.
Lehrer wurde Richard Rogler dann nicht, aber Kindertheater spielte er. Dann ab 1977 Kabarett mit seinem Kollegen Heinrich Pachel. Schließlich Solo.
Das finnische Schulsystem nichts anderes als das alte Gesamtschulkonzept der SPD aus den 70er Jahren, nicht? Aber bei denen klappt's, bei den Finnen, weil sie nur das Konzept genommen haben und die SPD weggelassen.
Bühne, Radio, Fernsehen, als Gast, als Moderator, auf Tournee, Rogler rastlos. Es gibt ohnehin Beobachter, die sagen, Richard Rogler habe sich für die Vorstellung eigentlich nie umgezogen. Der sei auf der Bühne immer Rogler geblieben. Leicht missmutig, irgendwie nervös, irgendwie auch resigniert, aber politisch sofort erregbar. Macher, Menschenfreund und rettungssuchend im Humor.
Axel Naumer über Richard Rogler, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Der Kabarettist Wilfried Schmickler hat Rogler gut gekannt, war ihm sehr nahe. Jetzt ist er am Telefon. Herr Schmickler, guten Abend.
Guten Abend.
Als Sie Richard Rogler zum ersten Mal auf der Bühne gesehen haben, war das für Sie, so haben Sie das gesagt, wie ein Erweckungserlebnis.
Ja.
Wie haben Sie denn diesen Menschen damals erlebt? Was hat Sie da so unmittelbar getroffen?
Also das war auf einem Open Air in Leverkusen, das wir veranstaltet hatten damals. Da hat er noch mit seinem Kollegen Heinrich Pachel, den wahren Anton, gespielt. Und da hatten wir ein Programm, das hieß Rezepte gegen Richter. Er stand oben auf der Leiter und der Heinrich unten um ihn rum war der Verteidiger, war der Richter auf einer Wiese. Und die zwei haben es geschafft, ohne ein Mikrofon, ohne irgendetwas Technisches an Hilfsmitteln, die 300 Leute auf der Wiese um sie herum zu fesseln von der ersten bis zur letzten Minute. So stark, so kräftig, so pointiert, so temporeich. Und da habe ich gedacht, das will ich auch.
Was war das für eine Rolle, die da Rogler gespielt hat? Also dieses Schnottrige, das haben wir ja eben auch schon ein bisschen so gehört, das Empörte. Wie hat er denn diese Figur, diese Rogler-Figur geschärft?
Wie meinen Sie geschärft? Also
Konturen gegeben.
Er musste nichts schärfen, der war so. Also der war von seiner Natur her so. Das hat der Axel Naumer ja eben auch schon sehr schön dargestellt. Richard, blitzgescheit, ungeheuer humorvoll, freundlich, auf der anderen Seite aber auch ein Knattersack vor dem Herrn. Also der hat so viele Dinge verbunden, die er dann auch in seinen Bühnenfiguren dargestellt und gelebt hat. Die hat er auch im Privaten. So war der. Der war so, wie er auf der Bühne war.
Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit gestaltet im Laufe der Jahre, Jahrzehnte?
Es fing damit an, dass er halt die Mittagsspitzen dann quasi auch erfunden hatte. Und schon in seiner ersten Sendung, einige Hörerinnen und Hörer werden das schon wissen, hat er die drei Tornados eingeladen. Das war damals die größte Anarcho-Truppe, die in Deutschland unterwegs war. Die war nicht sendefähig, nicht eine Minute. Und der war derjenige, der die zum ersten Mal ins Fernsehen gebracht hat. Und wir durften dann, wir hatten auch eine Gruppe in Leverkusen, durften mit unserem Trio dann in die zweite Sendung von den Mitternachtsspitzen. Das war für uns so eine Ehre. Wir sind wochenlang nur noch 10 Zentimeter über dem Boden geschwebt nach dieser Sendung. Ja. Und haben unheimlich Auftrieb bekommen und sehr viel Mut für das, was wir gemacht haben. Und ich habe ihm so unendlich viel zu verdanken in der Beziehung. Und dann die Figur, die gerade zitiert worden ist, mit dem Rundfunkrat am Ende immer, die er da in den Mittelspitzen erfunden hatte, das ist natürlich, wie soll ich sagen, eine Anregung gewesen für die Figur, die ich 20 Jahre lang in den Mittelspitzen gemacht habe, mit dem Aufhören am Schluss. Wissen Sie, also da, wo es auch immer sehr hart und sehr kräftig zugeht.
Jürgen Becker aufhören.
Genau, und die ist 100% inspiriert von Richard Rogler.
Rogler, also diese Mitternachtsspitzen WDR 1988, die erste Sendung, er der erste Gastgeber. Er hat das nur gut 2 Jahre lang gemacht, 28 Sendungen lang. Und zwar, weil Mitglieder des WDR-Rundfunkrats seinen Rücktritt gefordert haben. Also den muss er ganz schön gehörig eingeheizt haben.
Sie haben gerade den kleinen Ausschnitt gehört. Das waren ja nur 2, 3 Sätze und da ging es schon ganz schön zur Sache. Der war im WDR... Aber da würde ich mich nicht zu äußern, da käme ich mich nicht mit aus. Aber der hatte nicht nur Freunde. Ganz einfach.
In den Mitternachtsspitzen 2011 hat er Sie, Herr Schmickler, mal ganz prima zitiert. Er, Rogler, hat sich da als Nichtwähler geoutet und dann Sie ins Spiel gebracht.
Seit diesem Erlebnis bin ich endgültig Nichtwähler. Mich kriegen Sie nicht mehr hin. Ja, und das habe ich mal dem Schmickler erzählt. Den kennen Sie, Wilfried Schmickler, ne? Nee. Ne? Wilfried Schmickler. Da hat er sich aufgerichtet. Da schreit er rum, Richard! Wie kannst du als politisch denkender Mensch Nichtwähler sein? Ja, wir müssen den Politikern Druck machen mit unserer Stimme. Die müssen wissen, wir sind noch da. Ja, da hat er sich aufgeregt. So kennt man den Mann gar nicht. Ja, ja, aber an diesem Beispiel.
Das ist schon ziemlich gut. Da empört sich Rogler darüber, dass Sie sich, Herr Schmückler, aufregen. Das ist das Salz in der Suppe.
Das ist wirklich sehr witzig, ja. Ich hatte es schon fast vergessen, aber jetzt weiß ich noch, dass ich damals auch dachte, Junge, da hat er sich wieder einen aus der Hüfte geholt. Also den hat er wirklich gut gemacht.
Hat er denn Themen gehabt, die ihn immer wieder beschäftigt haben, die ihn nicht losgelassen haben?
Ja, die Menschen. Er war ein ganz geselliger Mensch. Er war im Karnevalsverein hier in Köln, er hat viel mit politischen Mandatsträgern zu tun gehabt, also seines Ratsherren oder Frauen oder auch Bundestagsabgeordnete, wo er Kontakt zu hatte, die er privat kennengelernt hat und so weiter und die er dann in ihrer Menschlichkeit auch auf die Bühne gebracht hat. Sehr kritisch, sehr böse zum Teil, aber immer getragen von so einer grundsätzlichen Freundlichkeit. Er ist nie beleidigend geworden in dem, was er sagt und nie denunzierend oder so, sondern er ist immer getragen von einer grundsätzlichen Freundlichkeit den Menschen.
Und das ist das, was bei Ihnen dann auch in Erinnerung bleiben wird, Herr Schmickler?
Absolut, absolut. Das werde ich nicht vergessen, aber jemanden wie Richard Rogler kann man nicht vergessen. Also das ist einfach ein ganz besonderer Typ gewesen. Und der fehlt jetzt schon.
Zum Tod von Richard Rogler war das sein Kabarettkollege Winfried Schmickler. Ich danke Ihnen, Herr Schmickler. Guten Abend.
Guten Abend und danke Ihnen auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Es ist nicht immer leicht, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden. Für Künstler, deren Aufgabe es ja ist, mit ihrer Arbeit in der Fiktion eine neue Wirklichkeit zu schaffen, kann das mitunter an die Substanz gehen. Die Sphären verschwimmen, der Sinn für die Realität kann entgleiten und damit auch das ganze bürgerliche Leben. Genau davon handelt Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen. Ein Künstlerdrama im Mittelpunkt der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, ein genialer Sausebraus aus der Romantik. Diese Oper hatte nun am Abend bei den Salzburger Festspielen Premiere. Die Französin Mariam Clément hat Regie geführt. Ihr Landsmann Marc Minkowski hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Und Jörn Florian Fuchs hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live aus Salzburg zugeschaltet. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hat denn Mariam Clément so etwas wie eine szenische Grundidee für Hoffmanns Erzählungen?
Ja, eine und zugleich 500.000. Also die Grundidee ist, dass Hoffmann hier ein Filmregisseur ist. Der dreht einen Film und da kann man zunächst, wenn man diesen Gedanken mal weiterspinnt, sich überlegen, ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich meine, abgesehen davon, dass es das natürlich tausendmal gibt, dass man halt einen Film auf der Bühne dreht und so, hat man letztes Jahr mit Falstaff etwa, auch in Salzburg, das kommt immer wieder vor. Aber die Idee per se ist schon nicht verkehrt, denke ich mal, vor allen Dingen, weil man eben diese unterschiedlichen Ebenen, dieses Verrückte, das Surrealistische, das Märchenhafte dann einfangen könnte, würde man es einfangen können. Denn mir ist zur jetzigen Stunde, Sekunde absolut völlig unklar, aus welcher Erzählperspektive das stattfindet und was das für ein Film ist. Also offensichtlich soll dieser Hoffmann eine eine Lebensreise durchlaufen oder eine Karriere, aber ich sehe den am Anfang mit einem Einkaufswagen rumlaufen, dann in der Hippie-Kommune, dann ist er Teil des Films, dann ist er nicht Teil des Films, am Ende haben wir plötzlich Thomas Gottschalk auftauchend hier als Lindorf in dieser Rolle, der da irgendwie plötzlich einfach nur im Raum steht und irgendwann ist nach über 4 Stunden das Licht dann aus. Das ist einer der wirklich konfusesten und schlechtesten Arbeiten, auch was die Personenführung betrifft, die ich lange gesehen habe. Also, dass da niemand im Haus oder in den Proben einfach sagt, Leute, das geht nicht. Man versteht nicht, was gemeint ist und man kann auch nicht einen Sänger wie Bernheim in der Titelpartie einfach rumstehen lassen und dauernd irgendwie hampeln lassen als ein Filmregisseur. Also der muss ununterbrochen, auch wenn er nicht singt, auf banalste Weise szenisch agieren. Also es ist szenisch wirklich absolut desaströs, meiner Meinung nach.
Also Offenbach hat eine Opera Fantastik komponiert. Also mit Fantastik hat das wirklich nichts zu tun, diese vielen, vielen Ideen, die ja eher einem Sammelsurium gleichen, so wie Sie es beschreiben, Herr Fuchs. Dann lassen Sie uns über die Musik sprechen. Marc Minkowski hat dirigiert. Hat er dem Stück irgendwie Schwung und Tiefe verleihen können?
Jein, also Minkowski schleppt ziemlich teilweise. Es sind auch so Preziosen in diesem Stück. Ich mag das sehr gerne, die ich zwar erkannt habe, aber wo ich überrascht war, wie fern mir das ist, wie kalt mich das an diesem Abend gelassen hat. Ich bin nicht ganz sicher, woran das liegt. Das heißt, ich bin mir eigentlich ehrlich gesagt relativ sicher. Ich bin mir einfach daran sicher, dass man hier auch als Intendant weiß, dass ein Dirigent wie Marc Minkowski nicht mit den Wiener Philharmonikern so ein Stück machen soll. Punkt. Wird aber doch gemacht, weil dieses Orchester ja unbedingt alles hier immer spielen muss. Man hätte ihn einfach mit seinem Minkowski, mit dem Musicien du Louvre nehmen sollen. Und da weiß man, was man kriegt. Das ist grob, das ist wild, das ist immer ein bisschen holzig. Aber hier ist das dann oft so, dass man den Eindruck hat, die Wiener spielen irgendwie das, was sie spielen wollen und achten nur ein bisschen auf den Dirigenten. Also das ist eigentlich über den gesamten Ablauf des Abends auch, finde ich, ein Manko gewesen.
Vielleicht können Sie das noch ein bisschen weiter beschreiben. Also instrumental hat das nicht wirklich Substanz gehabt, nicht wirklich geklungen?
Also das hängt immer wieder wahnsinnig. Es ist ganz komisch, weil ja Minkowski so auch von der Schlagtechnik eher auch ein bisschen gerne emphatisch ist. Man könnte auch sagen unpräzise und so ein bisschen jetzt zack, 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 macht mal und dann passiert was und dann geht auch manchmal technisches schief. Ich mag ihn im Prinzip sehr gerne und ich habe auch Offenbach-Aufführungen von ihm erlebt, die wirklich fantastisch waren und eben dieses Fantastische im musikalischen Sinne, das fehlte oft. Es war wenig Glanz zu spüren vom Orchester auch. Natürlich etliche schöne Stellen. Ich meine, wir haben ja ein Weltklasse-Orchester im Graben sitzen immerhin. Aber man merkt, dieses Team kam auch nicht zusammen, nicht wirklich, was dann auch auf die Sängerbesetzung eine Auswirkung hatte. Also ich habe den Figuren wenig abgenommen, wenig geglaubt von ihren Emotionen, die in dem Stück sind. Aber Dennoch wurde überwiegend sehr gut gesungen, vor allen Dingen von Benjamin Bernheim als Hoffmann in der Titelpartie. Und hier hören wir jetzt an die ganz berühmte Arie, die ganz viele kennen, die irgendwie das Stück jemals gehört haben. Ja, und dann gibt's weiter gute Besetzung. Christian van Horn, der den Lindorf und verschiedene andere Partien singt. Kate Lindsay, die ich sehr, sehr mag, die als Muse und als Niklaus hier in dieser Doppelpartie auftritt. Die ist aber szenisch so blöde gestaltet, wie so ein Schulmädchen, schlecht irgendwie angezogen, farblos, dass das irre ist. Die singt so toll und ich nehme die kaum wahr auf der Bühne. Und das ist ein bisschen teilweise auch bei Catherine Luig, die in diesem Fall alle Partien singt. Also man kann ja die unterschiedlichen. Es geht ja darum, dass E.T.A. Hoffmann bzw. diese Hauptfigur eben verschiedene Liebesaffären hat und da zurückblickt und unter anderem eine mechanische Frau, eine Olympia, in die er sich eben total verliebt. Und alle diese Frauen werden gesungen von Luig. Und da hören wir auch noch mal kurz hinein, wie diese eben, wie diese bravouröse Partie von ihr bewältigt wurde. Also das war schon sehr schön und eindrucksvoll und da gab es auch viel Applaus für die Sänger. Der restliche Applaus vom Publikum war relativ freundlich mit etlichen Buß fürs Regie-Team, aber es war dann auch relativ schnell wieder vorbei an diesem Abend
mit dem Applaus. Also szenisch und auch musikalisch jetzt wirklich alles andere als überzeugend, so wie Sie es geschildert haben, Jörn Florian Fuchs. Hoffmanns Erzählung von Jacques Offenbach bei den Salzburger Festspielen, von Mariam Clément inszeniert und Marc Minkowski dirigiert in der Titelpartie Benjamin Bernheim. Vielen Dank, Herr Fuchs, live aus Salzburg. Dankeschön. Am 25. November 2019, mitten in der Nacht, fand in Dresden ein spektakulärer Raub statt, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Einbrechern war es damals gelungen, ins grüne Gewölbe einzubrechen und 21 einzigartige historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten zu stehlen. Sie sind mit brachialer Gewalt vorgegangen. 5 Täter aus Berlin, junge Männer, wurden nach intensiver Fahndung schließlich verhaftet. 18 der 21 Objekte sind wieder aufgetaucht und im Mai 2023 wurden die Täter rechtskräftig verurteilt. Und die aufgetauchten Objekte, die kehren jetzt zurück ins grüne Gewölbe. Ab morgen sind sie für die Besucherinnen und Besucher zu sehen. Was hat das zu bedeuten? Wie schauen wir künftig auf diese Objekte? Wie geht das Museum damit um? Darüber möchte ich nun mit Marion Ackermann sprechen. Sie ist die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden und jetzt am Telefon. Frau Ackermann, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die Schmuckstücke, die jetzt wieder in den Vitrinen liegen, sind nicht restauriert. Sie werden praktisch so präsentiert, wie sie der Polizei kurz vor Weihnachten 2022 übergeben wurden. Welchen Grund gibt es dafür?
Ja, das ist praktisch vom Gericht her so beschieden worden. Wir waren natürlich, wir haben ja sogar vom Weihnachtswunder gesprochen, wir waren überwältigt am Vorabend des 4. Advent, dass es gelungen war, diese Stücke sicherzustellen. Denn es ist ja ein wirklich geringer Prozentsatz, der bei Kunstdiebstählen aufgeklärt wird. Letztes Jahr gab es einen Rekord mit 29%, aber normalerweise ist es drunter und dann natürlich noch viel weniger, die zurückkehren. Also es war schon einfach großartig, aber jetzt mussten wir uns die ganze Zeit gedulden, bis wir es zeigen konnten. Aber der Fachbegriff im Juristischen heißt also nur eine Verlagerung des Standorts an den angestammten Platz, also ohne dass wir etwas verändern durften.
Was bedeutet diese Verlagerung? Also Sie haben keine Freigabe bekommen, da irgendwie ja zu restaurieren oder das neu zu gestalten irgendwie?
Ja, weil sie noch für Begutachtung durchs Gericht zur Verfügung stehen müssen in dem Zustand, weil es ja da auch noch anhängige Prozesse gibt. Und das bedeutet, dass jetzt der nächste Schritt sein wird, dass irgendwann dann auch die Freigabe kommt zur Restaurierung. Aber wir sind im Moment extrem dankbar, dass es möglich ist, jetzt endlich der Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm. Und nachdem wir das erfahren haben, haben wir sofort alles dran gesetzt, die Präsentation vorzubereiten.
Gibt es denn jetzt entsprechende Erklärungen? Ich kann mir vorstellen, die Objekte, die Gegenstände, die liegen ja nicht einfach so jetzt in den Vitrinen.
Nein, die werden natürlich schon entsprechend befestigt und angenäht und gesichert und so. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber unser Team hat sich wahnsinnig bemüht. Die Vitrinen werden dann eben geschlossen und fixiert. Das dauert schon ein bisschen. Aber wir haben es extrem sachlich präsentiert. Also wir zeigen es genauso, wie es ist und wie sie gekommen sind. Und es war uns auch so wichtig, ich muss auch sagen, nach all dem, was so geschrieben worden ist, dass die Öffentlichkeit es jetzt in Augenschein nehmen kann. Also es gibt kaum sichtbare Schäden. Nur die Fachexperten und Expertinnen, die haben da nochmal einen anderen Blick aus restauratorischer Perspektive. Sie haben das ja, erinnern sich ja vielleicht von der Berichterstattung. Es gab ja zweierlei Beschädigungen. Das eine war mechanisch, weil die Täter es herausgerissen haben.
Ja.
Und das andere war natürlich die unsachgemäße Lagerung nach der Tat, wo Flüssigkeit eingedrungen ist. Und das ist ja mehr im Innern der Objekte. Und das muss eben dann, wenn es soweit ist, von einer internationalen Expertenkommission wirklich im Einzelfall begutachtet werden, was man da jetzt tun kann.
Wenn es soweit ist, wann wird es sein? Womit rechnen Sie?
Das kann ich überhaupt noch nicht sagen.
Das hängt vom Gericht ab.
Genau, das hängt vom Gericht ab. Und jetzt haben wir erstmal den ersten Schritt. Und außerdem ist ja die SOKO weiterhin im Einsatz, die Sonderkommission, Epaulette. Das fehlen ja noch, sagen wir, 2,5 Stücke oder 3 Stücke, kann man so sagen. Und wir haben auch noch gute Hoffnung, dass da noch was wieder auftaucht.
So ein Raub, der übt ja eine gewisse Faszination aus, Frau Ackermann, dass so etwas überhaupt in unserer Zeit mit diesen höchsten Sicherheitsstandards passieren kann. Das ist ja wirklich spektakulär. Erwarten Sie denn, dass das Interesse der Besucherinnen und Besucher jetzt deutlich zunehmen wird?
Das ist ja natürlich immer eine Frage so nach diesen True-Crime-Geschichten, die natürlich die Menschen sehr faszinieren. Ich würde mal sagen, die Geschichte dieses Diebstahls ist eingeschrieben in die Geschichte des grünen Gewölbes. Das gehört einfach jetzt dazu, ist ein Teil der Narration. Und zum Glück einer Narration, die nicht so einen schrecklich traurigen Ausgang hat, wie zum Beispiel in Boston, im Isabella Stewart Gardner Museum, wo seit 30 Jahren leere Rahmen präsentiert werden. Ja, das gibt es ja auch. Es gibt ja andere Kulturinstitutionen, die müssen dann damit umgehen, dass nichts zurückgekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir in Gotha diesen spektakulären Fall. In der gleichen Woche, in der bei uns der Einbruch passiert ist, sind dort nach 40 Jahren Gemälde zurückgekommen nach einem DDR-Kunstdiebstahl. Also es gibt alles. Und die Museen sind glücklich, die wieder Objekte haben.
Teil der Narration, sagen Sie, ist dieser Kunstraub. Schildern Sie das auch irgendwie? Also bekommt man da so einen Eindruck, was da passiert ist, wie es passiert ist und warum Sie jetzt in dieser Situation diese Objekte so zeigen?
Ja, das tun wir auch sehr sachlich, aber auch sehr ausführlich, also wirklich mit Transparenz. Wir klären unsere Gäste über alles auf. Und dann wird natürlich die Frage sein, falls an einem bestimmten Zeitpunkt man sagt, man würde doch die fehlenden Objekte irgendwie noch mit in den Raum bringen wollen, haben wir schon mal überlegt, ob man auch mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitet. Wir haben zum Beispiel auch an den SKD einen der seltenen Berufe Objektzeichnerin. Ja, auch so etwas ist natürlich denkbar.
Sie haben überlegt, heißt das, Sie haben diskutiert? Gab es da unterschiedliche Meinungen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ja, es gibt unterschiedliche Modelle, die zur Verfügung stehen. Also nehmen Sie mal den Degen zum Beispiel. Wir haben zum Glück den Griff des Degens zurückbekommen, aber die Klinge fehlt noch. Da ist die Frage, wie geht man damit um? Soll man in der Vitrine den Menschen einen Eindruck von den Dimensionen des Objektes geben? Könnte man da, ich sage jetzt mal, von einem sächsischen Kunstschmied sich ein Stück schmieden lassen? Ja, halb Dresden ist rekonstruiert, man könnte so argumentieren. Oder man arbeitet abstrakter oder man lässt bewusst eine Leerstelle. Im Moment tun wir das. Wir lassen die Leerstelle und zeigen einfach nur ohne Kommentierung.
Wenn ich Sie jetzt, Frau Ackermann, nach neuen Sicherheitskonzepten frage, dann weiß ich, dass Sie nicht detailliert antworten werden. Das liegt gewissermaßen in der Natur der Sache. Aber trotzdem eine Frage. Zeitfenster für Besucher haben Sie jetzt eingeführt. Hängt das auch mit diesen neuen Sicherheitsanforderungen zusammen?
Nein, das gab es schon immer. Das liegt daran, dass ja immer schon eine begrenzte Anzahl von Menschen im Tagesbetrieb des historischen grünen Gewölbes zulässig war. Quasi das Gesamtkonzept ist ja wie eine begehbare Vitrine. Ja, also nicht die einzelnen Objekte sind in Vitrinen verschlossen, sondern es ist wirklich wie ein Gesamtkunstwerk rekonstruiert nach August dem Starken Modell, das sie betreten können. Und das erfordert kleine Gruppen und wir haben unglaublich viel internationalen Andrang. Aber immer schon. Ja, es ist ein sächsisches Kulturerbe, aber darüber hinaus auch wirklich aus der ganzen Welt gibt es immer großes Interesse daran. Es ist einfach weltweit das größte barocke Schmuckensemble, das so erhalten ist.
Zurück im Grünen Gewölbe in Dresden. 18 der 21 Schmuckstücke, die 2019 so spektakulär geraubt wurden, die sind ab morgen wieder zu bestaunen. Marion Ackermann war das, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Frau Ackermann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Der Schriftsteller Peter Wawerzinek erhält den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis der Deutschen Schiller-Stiftung 2024. Seine stark autobiografisch geprägten Texte, die oft seine Heimatregion Mecklenburg-Vorpommern beschreiben, seien von einer virtuosen Formensprache geprägt, erklärte die Jury in Marbach. Wawerzinek wurde 1954 in Rostock geboren und kam erst über viele Umwege zur Schriftstellerei. Nach einer Lehre und dem Abbruch seines Kunststudiums arbeitete er als Totengräber und Briefträger, bis er sich als Performancekünstler, Musiker und Autor seinen Lebensunterhalt verdiente. Erst nach der Wende veröffentlichte er seine ersten Texte. Der literarische Durchbruch gelang ihm mit dem Roman Rabenliebe, für den er 2010 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Seit mehr als einer Woche verziert der britische Künstler Banksy diverse Orte in London mit Tieren. Nun hat der anonyme Street-Art-Künstler sein 9. Motiv in Folge am Londoner Zoo platziert. Dabei hält ein Gorilla scheinbar einen Rollladen am Eingang hoch, damit mehrere Tiere entkommen können, wie auf einem Foto von Banksys Instagram-Account zu sehen ist. Eine Robbe und Vögel sind schon ausgebüxt, drei weitere Augenpaare gucken aus der Lücke hervor. Die BBC berichtete unter Berufung auf Banksys Team, dass damit die jüngste Tierserie beendet sei, die London seit mehr als einer Woche in Atem hält. Zuletzt war im Ostlondoner Bezirk Charlton ein Nashorn aufgetaucht, das ein echtes, liegengebliebenes Auto zu besteigen schien. Wenige Stunden nach der Enthüllung besprühte ein maskierter Mann das Kunstwerk mit Schriftzeichen in weißer Farbe. Für seine literarischen Übersetzungen russischer, belarussischer und polnischer Autorinnen und Autoren erhält Thomas Weiler den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds. Die Jury würdigte seine kreativen und facettenreichen Übertragungen von Autoren wie Viktor Martinowitsch, Arthur Klinau und Alexandra Litwina. Weiler schenke den deutschsprachigen Lesern unerhörten Sprachgenuss und Zugang zu bisher wenig bekannter Weltliteratur. Der 46-Jährige übersetzt verschiedene Textgenres, darunter auch Lyrik sowie Kinder- und Bilderbücher und gewann bereits mehrere Preise. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis ist nach dem Lyriker Paul Celan benannt, der insbesondere für seine Gedichte über das Grauen des Holocaust bekannt wurde.
Was für ein Mensch muss es sein, der sich eine solche Kunst in einen repräsentativen Raum sein Büro hängt? Derjenige, der sich damit identifiziert, kann zeigen, ich bin überlegen, ich bin souverän, ich habe zu Recht auch diese Machtposition inne.
Mit dem Rücken zur Kunst.
Mit dem Rücken zur Kunst, wie gehen Politikerinnen und Politiker mit Kunst um? Welchen Stellenwert haben Gemälde für sie? Was können sie damit zeigen? Das ist das Thema in unserer Sendung hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur. Heute werden wir hören, welche Kunstwerke in der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt hängen, im Büro des CDU-Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Annette Schneider-Solis hat sich dort für uns umgeschaut.
Der Ministerpräsident ist im Urlaub. Gemeinsam mit Ute Albersmann aus der Pressestelle darf ich einen Blick auf seinen Arbeitsplatz in der Magdeburger Staatskanzlei werfen. Hallo. Ute Albersmann öffnet die schwere Holztür. Geradezu ein Schreibtisch. Dahinter ein schlichter dunkelbrauner Schrank mit einem Flugzeugmodell obendrauf. Einer Boeing 747, benannt nach dem Bundesland. Auf der linken Seite Geschenke, die Rainer Haseloff erhalten hat. Schaufeln von ersten Spatenstichen, Schilder, Urkunden, Bilder. Eine etwa 1 Meter große Figur des Martin Luther im Büro des Katholiken Haseloff. Doch Luther war einer der wichtigsten Akteure in Wittenberg, der Heimatstadt des Ministerpräsidenten. Studenten, da guckt man über solche Kleinigkeiten schon mal hinweg. Drei Ölbilder haben einen Platz an der Wand, zeigt Ute Albersmann.
Die Konstante sind wirklich drei Bilder, die hängen. Das eine, dieses aus Privatbesitz, und zwei weitere. Und alle drei zeigen eigentlich ja, das Gebiet, in dem er aufgewachsen ist und auch heute noch lebt. Das ist die Elbmuldeaue, das ist das Wörlitzer Gartenreich, das ist Wittenberg. Also eine deutliche Verbindung zu seiner Heimat. Er hat auch gesagt, wenn er drauf guckt, ist das für ihn halt Heimat.
Besonders die Stadtansicht von Wittenberg verkörpert diese Heimat im Südosten Sachsen-Anhalts. Gemalt hat sie Erich Viehweger, der von den 1940er bis Ende der 1960er Jahre Theatermaler in Wittenberg war. Die Szene zeigt eine Ansicht aus dem Zentrum der Lutherstadt. Das Bild hing bereits in seinem Büro, als er noch Arbeitsamtschef in Wittenberg war, später dann im Wirtschaftsministerium. Rainer Haseloff hat es von der Tochter des Malers gekauft. Es begleitet ihn durch sein Arbeitsleben.
Ja, erstens mal will man ja versuchen, dass man die Atmosphäre, in der man auch mit seiner Biografie groß geworden ist, wiederfindet. Das sind also in Teilen Landschaftsbilder, die aus der Region Anhalt-Wittenberg kommt, also Elbaue und eben auch diese typischen Landschaften. Und dann trage ich von Arbeitsort zu Arbeitsort seit vielen Jahrzehnten schon ein Bild mit herum, was gemalt wurde in meinem Geburtsjahr in meiner Heimatstadt und fast genau an der Stelle stehend mit dem, der es gemalt hat, selber unten rechts im Bild, wo ich heute noch wohne.
Bodenständigkeit und Verbindung zu seiner Heimat sind typische Eigenschaften des sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten. Das Gemälde von Erich Viehweger kaufte er vor Jahren aus dessen Nachlass. Er kannte den Künstler persönlich.
Das ist sozusagen auch ein Begleitelement, weil er für jeden Sonnabend in der damaligen Vorgängerzeitung, der Mitteldeutschen Zeitung der Freiheit, irgendein wichtiges Motiv aus meinem Heimatkreis, aus meiner Heimat sozusagen gemalt hat. Das hat sich sozusagen fortgeschrieben, dass man selber manchmal erstaunt ist, wie schön das eigene Umfeld ist, in dem man lebt und wo man manchmal völlig vorbeigeht und gar nicht wahrnimmt, dass man nicht in die weite Welt gehen muss, wie Goethe sagt, sondern dass man vieles direkt vor Ort vor seinem Hause findet.
Solche Ansichten zeigen auch die anderen beiden Gemälde. Eine Leihgabe der anhaltischen Gemäldegalerie von Theatermaler Leo Hohlfeld. Das andere trägt kein Namensschild, aber beides sind Landschaften aus der Dessau-Wittenberger Region. Wenn Rainer Haseloff in seinem Magdeburger Büro sitzt, hat er somit ein Stückchen Heimat immer bei sich.
Ja, Heimat ist wichtig, weil das ist sozusagen das bindende Element. Und ich merke das auch bei vielen, die das Land aus verschiedensten Gründen, wegen Studium, Arbeitsplatz und so weiter, verlassen mussten, dass sie immer wieder gerne zurückkehren, vielleicht sogar für die zweite Lebenshälfte oder für die letzte Phase des Lebens, um einfach ihrer Heimat nicht nur treu zu bleiben, sondern weil das eben was anderes ist als ein Arbeitsort oder ein Wohnort, den man zwischenzeitlich dort mal gesucht hat.
Auch Rainer Haseloffs Arbeitsplatz selbst ist ein repräsentativer Ort und ein Denkmal, das Palais am Fürstenwall. Es ist das wichtigste Werk des Architekten Paul Ochs. Der Bau vom Ende des 19. Jahrhunderts ist im Stil der italienischen Hochrenaissance errichtet. In dem Gebäude aus gelbem Sandstein und rotem Backstein residierte schon Paul von Hindenburg als kommandierender General. Seit 2005 hat hier der Ministerpräsident seinen Arbeitsplatz.
Die Kunst im Rücken von Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Ein Beitrag war das von Annette Schneider-Solis. Die Filmfestspiele in Locarno sind im vollen Gange. Ein cineastisches Highlight bei dem Festival ist immer die Retrospektive. Häufig überraschend und mit viel Aufwand kuratiert wird diese Retrospektive nach dem Festival dann in vielen großen Städten gezeigt. Von Berlin, München, Wien, Paris und Rom bis nach New York im MoMA. Dieses Jahr ist die Retrospektive dem Hollywood-Studio Columbia Pictures gewidmet. Vor 100 Jahren wurde es gegründet. Unter dem Titel The Lady with the Torch werden beliebte Filmklassiker, aber auch unentdeckte Schätze gezeigt. Zur Bedeutung des Filmstudios sagte der Kurator, der britisch-iranische Filmhistoriker Ehsan Khoshbat.
It always remained a small, cautious studio.
Es war immer ein kleines Studio, aber gerade deshalb versuchte man, innovativer im Erzählen von Geschichten zu sein und mehr Risiken einzugehen. Columbia war dadurch auf eine Art europäischer als andere Hollywood-Studios. Die unterschiedlichsten Leute gingen ein und aus und hatten dadurch aber auch die Freiheit, das zu tun, was sie tun wollten.
The freedom to do what you want to do.
Der britisch-iranische Filmhistoriker Ehsan Khoshbat. Über die Filme der Retrospektive wird uns nun unser Filmkritiker Patrick Welinski berichten. Er ist aus Locarno zugeschaltet. Herr Welinski, guten Abend.
Guten Abend.
Gehen wir doch mal auf das Studio selbst ein. Welche Rolle spielte Columbia denn in der goldenen Zeit von Studio Hollywood?
Ja, es ist schon eine Erfolgsgeschichte, mit der niemand wirklich rechnen konnte. Also wenn Sie einem Experten in den frühen Tagen Hollywoods gesagt hätten, dass ausgerechnet Columbia Pictures bei seinem 100-jährigen Jubiläum mehr Oscars für den besten Film vorweisen würde als jedes andere Hollywood-Studio, dann hätte man sie brutal ausgelacht. Denn gerade Columbia Pictures war ein sogenanntes Poverty Row-Studio, also ein Armenviertel Hollywoods, das nur Low-Budget-Produktionen hervorbrachte, also kaum Bedeutung hatte. Mitarbeiter, die dort arbeiten, wurden in Hollywood verspottet, die Filme galten als minderwertig, aber rückwirkend betrachtet muss man sagen, dass das nur ein holpriger Start war. Als dann der legendäre Studiobus Harry Cohen übernahm, hat er es geschafft, mit wenig Geld für teure Kulissen oder für Spitzenkräfte trotzdem zeitgenössische Melodramen und Komödien zu drehen und sie mit Schauspielern zu besetzen, die gerade erst ihre Karrieren begannen oder wo gerade die Karrieren endeten. Alles musste schön günstig und präzise sein und das war eine Formel, die spätestens seit den 1930er Jahren so richtig entzündet worden ist und auch unglaublichen Erfolg hatte.
Wenig Geld, günstig, sagen Sie, Herr Welinski. Wie zeigt sich denn diese Effizienz und Sparsamkeit in den Filmen dieser Retrospektive?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Filme, die hier gezeigt werden. 30 Jahre Schaffensphase, gerade die Jahre von Studiobus Harry Cohen werden hier gezeigt. Es gibt natürlich die Klassiker von Frank Capra, dem bekanntesten Regisseur bei Columbia. Aber ansonsten geht es quer durch die Genres, Kriegsfilme, Western, Film Noir, Screwball-Komödien oder Musicals. Was aber diese ganz unterschiedlichen Filme eint, ist wirklich eine Schnörkellosigkeit. Es gibt keine Rückblenden, keine Zeitsprünge, keine komplizierten Plotwendungen. Alles wird geradeaus erzählt. Manchmal gibt es so Montagen, die die Geschichte fast schon vorspulen, um irgendwie schnell ans Ende zu kommen. Und dennoch sieht alles sehr wertig aus. Also diese Kameramänner, die Studiobus Cohen da unter Vertrag hatte, die haben es verstanden, auch mit den geringsten Mitteln sehr wertige Effekte zu erzeugen. Das bedeutet aber auch, wir sehen hier nicht die großen Meisterwerke. Aber was wir durch das Anschauen dieser Filme lernen können, ist, dass wir es genießen, ein gut abgestimmtes System zu sehen, das uns durch eine Geschichte führt. Und wir können erkennen, dass dieses wirklich bescheidene Studio, das Filme produziert hat, die in diesen traditionellen Filmgeschichtsbüchern ignoriert werden, auch heutigen Filmemachern etwas beibringen kann. Der Filmhistoriker David Bortle hat das mal stolze Bescheidenheit genannt. Ein Film kann Stolz ausstrahlen, indem er ein präzises Handwerk ausübt und das ist so der Columbia Picture Style.
Sie haben den legendären Studioboss Harry Cohen schon mehrfach erwähnt, Herr Welinski. Wie groß war denn sein Einfluss auf die Produktion?
Ja, sehr groß, aber Harry Cohen, das war ein Diktator, wirklich ein vulgärer Grobian, der einzige Studiopräsident, der gleichzeitig Produktionsleiter war, der Drehbücher genau unter die Lupe nahm, der Autoren in Kreuzverhör nahm, ein Mann, der Schauspielerinnen vor allem entweder als Weiber verspottete oder sie als Göttinnen verehrte. Hören wir mal, was der Kurator der Retrospektive, Ehsan Khoshbat, zu Harry Cohen sagt.
Harry was the absolute definition of an asshole.
Harry war die Verkörperung eines Arschlochs, berüchtigt für seinen harten Umgangston. Er hatte enge Beziehungen mit spannenden Filmschaffenden wie John Ford, der sagte, man könne Cohns Rat blind vertrauen. Gleichzeitig soll er bei Cohns Begräbnis gesagt haben, ich bin nur gekommen, um sicherzustellen, dass dieser Mistkerl auch wirklich tot ist.
Because I just wanted to make sure that that son of a bitch is dead.
Aber Harry Cohen war eben auch ein Mann, der etwas vom Kino verstand. Er hatte viel Vertrauen gegenüber ungeübten Talenten, hat geflohenen Europäern wie Fritz Lang eine Chance gegeben, in Amerika zu arbeiten, hat Linke und Kommunisten toleriert und vor allem auch Frauen. Er hat die erste Studioregisseurin engagiert, die erste ausführende Produzentin engagiert. Er hat so viele Filme von und für Frauen drehen lassen wie kein Studiobus vor ihm. Ihm war das am Ende alles egal. Hauptsache, er hatte das letzte Wort und das Budget wurde eingehalten.
Da möchte ich dann doch nochmal nachfragen. Sagen Sie doch was über das Frauenbild jetzt in den Filmen. Welche Frauenfiguren bevölkern denn den Columbia-Kosmos?
Ja, das sind schon so einzigartige, so weibliche Stars, die sich vor allem in Screwball-Komödien ausgezeichnet haben. Das sind dann so Frauenrollen, die sehr dominant sind, die auch immer die dominante Rolle gegenüber dem Mann einnehmen. Das sind so Schauspielerinnen wie Jean Arthur, Rosalind Russell, Judy Holliday. Die verkörpern emanzipierte, schlagfertige, kluge Frauen, die übrigens immer Arbeit haben. Das sind keine Hausfrauen, die haben immer einen Job, die lieben auch ihren Job und sind sehr gut in ihrem Job. Sie probieren dann trotzdem irgendwie ihre Karriere und ihr Privatleben in Einklang zu bringen, wie Irene Dunne in Model Wider Willen von 1944, in der sie eine alleinerziehende Bürgermeisterin spielt, die mit ihrer Effizienz die Männer so nervt, dass die schon Angst haben, Amerika könnte irgendwann mal wirklich eine Frau als Präsidentin bekommen. Und so spielen diese komplexen Frauenrollen auch immer wieder mit den Grenzen, die die Gesellschaft den Frauen auferlegt hat, weshalb diese Filme ein unglaublicher Erfolg gerade bei Frauen war. Die sind in diese Filme reingerannt.
100 Jahre Columbia Pictures, Stichwort Columbia Archiv. In welchem Zustand befindet das sich denn? Versteht sich die Retrospektive auch so ein bisschen als eine Art Arbeit am Hollywood-Filmerbe?
Ja, ein bisschen schon, aber es ist eines der besten Filmarchive Hollywoods, wenn nicht sogar das Beste, wie wir hier erfahren haben. Und es ist ein Glücksfall, weil ja Columbia 1989 vom japanischen Elektroriesen Sony aufgekauft worden ist. Und auf den Wunsch von Sony begann eine Kampagne, um das Filmerbe zu retten. Man begann alles zu bergen, was man bergen könnte. Und das ist schön, weil wir jetzt wirklich recht leichten Zugang haben auf diese Filmbibliothek. Dahinter steht natürlich eine wahnsinnige Maschine von Restauratoren, Remastering-Experten. Aber 100 Jahre nach seiner Gründung scheint Columbia auch all seinen Konkurrenten hier wieder eine Nasenlänge voraus zu sein. Harry Cohen hätte das sicherlich gefreut.
Dem legendären Studio Columbia Pictures ist die diesjährige Retrospektive bei den Filmfestspielen in Locarno gewidmet. Vielen Dank an Patrick Wilinski in Locarno.
Sehr gerne.
Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Manchmal hebt sich ein Gedanke wie so eine Parkplatzschranke. Und so können Maus und Lurch wieder ungehindert durch. Das Kurzgedicht ist von Clemens J. Setz und Gerrit Bartels zitiert dieses und weitere im Tagesspiegel. Nachzulesen sind sie in einem Buch über Twitter-Poesie, also Gedichte, die Setz und andere bei der Plattform, die nun X heißt, veröffentlicht haben. Ungenutzte Accounts werden aber irgendwann gelöscht. Setz sagt, er habe deshalb mit der Buchpublikation das unwiderrufliche Verschwinden dieser Poesie verhindern wollen. Man weiß nicht, ob man Setz über den Weg trauen soll, schreibt Bartels. Ob es ihm allein um die Rettung eigener Arbeiten geht, die anderer? Die wichtigste Rolle spielt womöglich doch das Bewusstsein für die eigene Vergänglichkeit und die eigene gemutmaßte Größe. Ob diese Twitter-Dichtung wohl dem nun gestorbenen Richard Mörtel Lugner gefallen hätte? Stefanie Sargnagel kann das sicher einschätzen, denn die österreichische Schriftstellerin ist ihm über die Jahre mehrfach begegnet und fühlt sich von ihm angezogen und abgestoßen zugleich, wie man ihrem Nachruf auf den Wiener Bauunternehmer, Betreiber eines Einkaufszentrums und Selbstdarsteller mit berühmtem weiblichen Gast auf jedem Wiener Opernball entnehmen kann. Ein alter Millionär, der Frauen Tiernamen gibt und rechte Politiker in sein Einkaufszentrum einlädt. Auf so ein Feindbild sollte man sich einigen können, schreibt Sargnagel in der Süddeutschen Zeitung. Er war der problematische Onkel, den man nicht kritisieren will, weil ohne ihn die Familienfeier so langweilig wäre, obwohl man weiß, man müsste. Die Machthaber in Russland, Iran und China scheinen sich einander so sehr zu mögen, dass man auf den Gedanken kommen könnte, sie gehörten alle zur selben Familie. Nur was verbindet diese doch eigentlich sehr unterschiedlichen Länder? Der ideologische Kitt sei, dass sie alle die liberale Demokratie ablehnten und von Diktatoren regiert würden, schreibt Hannes Stein in der Welt. Allerdings gibt er zu, dass ihn eine Deutung der Historikerin Anne Applebaum mehr fasziniert. Es handle sich bei den genannten Ländern um Kleptokratien. Die jeweilige Ideologie, sei es der Sozialismus, der Nationalismus oder der Islamismus, ist weitgehend bla bla, interpretiert Hannes Stein, die Historikerin und Friedenspreisträgerin Applebaum. In Wirklichkeit geht es einfach darum, dass sich eine herrschende Bande, häufig eine Herrscherfamilie, den gesellschaftlichen Reichtum unter den Nagel reißen kann. In den blutigen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts sei es noch um Weltanschauungen gegangen, etwa Nazis gegen Kommunisten, schreibt Stein weiter in der Welt. In den blutigen Auseinandersetzungen des 21. Jahrhunderts geht es hauptsächlich darum, dass Autokraten auf goldenen Klosetts ihre großen und kleinen Geschäfte verrichten, während ihre Untertanen, etwa 20% der russischen Bevölkerung, nur über Plumpsklos verfügen. Russland durfte wegen des Ukraine-Kriegs nicht an Olympia teilnehmen. Vielleicht kann der Kleptokrat Putin aber ein paar Medaillen stehlen. Deutschland habe schlecht abgeschnitten, aber die meisten Medaillen zu Pferde oder mit dem Boot gewonnen, schreibt Hans Zippert und fordert deshalb in seiner satirischen Kolumne für die Welt neue Disziplinen, die die deutschen Kernkompetenzen zusammenführen. Beispielsweise Pferdespeed-Transport im Achter oder im Vierer ohne Steuermann, schlägt Zippert vor. Man könnte auch mit dem Pferd über Boote springen oder Boote über Pferde werfen, aber natürlich niemals mit Pferden nach Booten werfen. Der Zippert und seine Assoziationen, denkt man. Oder wie es Clemens J. Setz formuliert, manchmal hebt sich ein Gedanke wie so eine Parkplatzschranke.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.